Hat Robert uns für unsere Jugend noch eine Geschichte mitgebracht?
Ich hoffe, ihr kennt die Geschichte noch nicht. Also eine Geschichte, die immer wieder gerne erzählt wird. Ich habe sie jetzt gestern nochmal gelesen. Denke, sie so gelesen zu haben, wie sie wirklich war, wie sie sich wirklich abgespielt hat. Es gibt verschiedene Variationen dieser Geschichte. Wer war sie schon mal in Amerika begegnet? Noch nie mehr. Aber die Niagara-Fälle, schon gehört? Niagara-Fälle, ja? Weißt du, was das ist? Das sind riesengroße Wasserfälle, ich bin dort schon mal gestanden. Das sind riesengroße Wasserfälle. Fällt das Wasser aus, wie viel Meter? Boah, keine Ahnung. 100? Keine Ahnung. Also vor allem sehr tiefes Wasser, sehr breit, sehr laut, sehr laut. Und verbindet die Grenze von Kanada und Amerika miteinander. Das war, die Geschichte spielt schon lange her, also das ist so 1860 herum, die Geschichte 1860, das ist lange Zeit. Und es gab da einen Mann, den Vornamen habe ich mir gemerkt, ich wollte mir den Nachnamen merken, Blondie hat er geheißen. Vielleicht war er Blondie, ich habe keine Ahnung, hat Blondie geheißen. Und er spannte tatsächlich ein Seil über diese Niagara-Fälle. Ja, von der amerikanischen Seite, natürlich der amerikanischen Seite, zur kanadischen Seite hinüber. Und hat dann einen riesen, sehr langen, 20 Kilo schweren Balancestock gehabt und hat begonnen, über diese Niagara-Fälle hinüber zu gehen. Die Länge, lass mich nachdenken, wie lang ist das Ganze? Naja, das sind schon 400, 500 Meter. Schätze ich einmal. Also das ist schon ein ziemliches Stück, die er da über die Wasserfälle geht. Ja, das geht dann ohne Sicherung. Ja. Also er geht dann mit seinem Stock da hinüber und das Ganze schwankt, das Seil, und er schafft es auf alle Fälle. Kommt auf der anderen Seite an und alle Menschen sind begeistert und jubeln. Und alle klatschen so super. Ja. Und dann fragt er die Menge, ob sie sich vorstellen könnten, dass er das wieder schafft. Also, ja, du schaffst es. Und ob sie sich vorstellen könnten, dass er das mit jemandem schafft, den er auf dem Rücken trägt. Ja, du schaffst es. Gut. Und dann fragt er, wer traut sich? Da fragt er was ruhig. Keiner hat sich traut. Bis plötzlich einer sagt, ja, ich mach's. Tatsächlich hat sich tatsächlich jemand gemeldet, er macht das. Gut. Na, dann setzt er auf die Schulter und beginnt los zu marschieren. Sitzt auf seiner Schulter und geht mit dem los. Den Namen von dem Mann haben wir vergessen, nennen wir ihn Tony. Und er beginnt mit ihm los zu marschieren. Und in der Mitte, ungefähr in der Mitte, passiert etwas ganz Dramatisches. Ja. Plötzlich beginnt das Seil ganz wild hin und her sich zu bewegen. Warum? Es gab noch ein zweites Seil, das gespannt war, damit eben diese Schwingungen des Seils ausgeglichen werden. Wie das genau funktioniert hat, weiß ich nicht, aber es hat ein zweites Seil gegeben. Und das wurde gekappt. Das hat jemand durchgeschnitten, weil der eine Wette gemacht hat, dass er das eben nicht schafft. Dann hat er das Seil durchgeschnitten. Und plötzlich stehen die mitten über die Niagara-Fälle, unten hört das Wasser tosen und rauschen. Die Leute sind alle entsetzt. Und er steht da jetzt mit dem Mann auf der Schulter und das Ganze beginnt bedrohlich hin und her zu schaukeln. Er nimmt den Mann von der Schulter hinunter, stellt ihn vor sich hin, würde vorstellen, und sagt ihm nun Folgendes: Die einzige Chance, die wir jetzt haben, da hinüberzukommen, ist, dass du mir nicht nur völlig vertraust, sondern dass du vergisst, wer du bist. Du musst jetzt mit mir so verschmelzen, dass du ich wirst. Ganz komisch. Dann passt. Dann setzt er sich wieder auf die Schulter und sind ganz langsam rübergegangen auf der anderen Seite und haben es geschafft. Sind tatsächlich drüber angekommen. Die entscheidende Situation war, dass der zu ihm gesagt hat, du musst in der Situation vergessen, dass du quasi existierst. Du bist jetzt dich. Du Du musst sozusagen, wir müssen zusammengeschweißt werden, einem, damit nur dann kann ich es schaffen, hat er gesagt. Und das ist die Geschichte. Das ist die Geschichte. Und ich erzähle jetzt eine etwas längere Geschichte, auch über eine ähnliche Geschichte, was das Thema Glauben betrifft. Das hat sehr viel mit Glauben zu tun. Und wenn ihr ab dem zuhört, dann werdet ihr vielleicht das eine oder andere entdecken, was mit dieser Geschichte zusammenhängt, die ich jetzt erzählt habe. Okay? Also, Niagara-Fälle, sei blond in eurer Kassen, und er hat den tatsächlich dahin getragen. Und es gibt diese Geschichte übrigens auch in einer Scheibenwelle. Genau, es gibt eine Geschichte, das gleiche wie eine, wenn man schreibt über die Niagara-Fälle. Ja. Ob so war, weiß ich nicht, die Geschichte, die ich jetzt erzählt habe, die war so. Also, das weiß ich, aber zusammen beschreibt worden, wird auch gestimmt haben, wird es auch mal gegeben. In diesem Sinne, danke ich euch für die Aufmerksamkeit.
Ich möchte euch vor der Predigt noch den Text lesen, in Hebräer 11, die Verse 1 bis 3 und dann Vers 6. Hebräer 11. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, sodass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Ich wünsche euch Gottes Segen.
Wobei ich nicht weiß, ob der mit der Stange gegangen ist. Das weiß ich nicht. Ja, auf der Schulter mit der Stange, ich vermute mal, weil sonst war es schwierig geworden. Also das hat er sicher auch noch dabei gehabt. Also eine sehr interessante Geschichte. Wobei das heute fast schon immer spannend ist, weil heute machen die ja im Klettern und im Bergsteigen Dinge, die sehr unwahrscheinlich sind. Also ich habe vor kurzem einen Artikel gelesen, jetzt in einer neuen Zeitschrift, Bergzeitschrift, den El Capitan heißt der. Das ist so eine wirklich senkrecht in den Yosemite, oder wie heißt der Nationalpark? So, Yosemite Nationalpark. Ich glaube, 1000 Meter hoch. Danke, 1000 Meter hoch. Früher hat man gebraucht eine Woche, der schnellste war in 22 Stunden oben. Also, es ist schon unwahrscheinlich. Gut, ist nicht unser Thema. Ist nicht unser Thema. Das, womit ich mich heute mit euch ein bisschen beschäftigen möchte, ist der Begriff des Glaubens. Einige Fragen zu... Nein, machen wir es anders. Ich glaube, dass morgen die Sonne scheint. Ich glaube, ich werde ungefähr um 12:45 fertig sein, alles zusammen. Na, vielleicht schon früher, glaube ich zumindest. Dann werde ich etwas gefragt, ich glaube, das kostet so und so viel, aber ganz sicher bin ich mir nicht. Überlegt mal, wie oft wir den Begriff Glauben im Alltag gebrauchen. Denkt mal darüber nach. Ja, wie oft wir das gebrauchen, den Begriff des Glaubens. Wir sagen selten, ich vertraue, dass morgen die Sonne scheint. Ja. Wir sagen manchmal, ich nehme es an. Aber wie wir den Begriff Glauben verwenden, sagt genau dasselbe. Wir nehmen es an, aber sicher sind wir uns nicht. Ja. Und ich denke, dass es durchaus wichtig ist, sich zu überlegen, ob man diesen Begriff Glauben nicht aus unserem Sprachschatz reduziert, also unserem Wortschatz reduziert und nur noch bewusst einsetzt, nämlich dann, wenn es wirklich darum geht, dass ich es glaube. Aber was es heißt, ist eben die Frage, woran glaubst du? Was ist der Inhalt meines Glaubens? Wie schaut praktischer Glaube aus? Es steht immer vom praktischen Glauben die Rede. Was heißt eigentlich praktischer Glaube? Oder meinen wir, wie wir unseren Glauben praktizieren? Ist das gemeint? Und weshalb glaube ich überhaupt? Es gibt Menschen, die sagen, sehr froh, dass du glauben kannst, ich kann es nicht. Was nicht stimmt. Wenn man es genau überprüft, stimmt es ja nicht. Weil ob ich jetzt fliege mit einem Flugzeug, glaube ich auch, dass der das kann da vorne. Und wie oft hat man schon gelesen in den letzten Wochen, Monaten, dass sie wieder einen Piloten aus dem Cockpit rausgenommen haben, weil er betrunken war. Ja, gibt's tatsächlich. Ja. Und wie es mit dem Zugführer ausschaut, weiß ich nicht. Ja, wenn ich mit der Westbahn oder mit dem ÖBB nach Wien fahre. Keine Ahnung, ob der wirklich fähig ist, diese Bahn zu lenken. Ich hoffe es. Ich weiß es nicht. Das heißt also, weshalb glaube ich überhaupt? Was macht es mir häufig schwer zu glauben? Was macht es Menschen schwer, an Gott zu glauben? Was macht es ihnen schwer? Ich bin gestern mit meiner Frau spazieren gegangen am Abend. Es war wunderschönes Wetter. Ihr habt es wahrscheinlich auch hier genossen, den Sonnenuntergang. Dann stehen wir da auf der Kreuzung da, nach Bogenhofen da irgendwo. Dann stehen wir dort und denken uns, jetzt überlege mal, ober uns ist nur Universum. Es war strahlend blauer Himmel, eigentlich schon Untergang, nicht mehr. Da ist nur Universum. Wir stehen mit dem Kopf über und fallen nicht runter. Und wir drehen uns noch mit einer irren Geschwindigkeit. Wie schnell, Bernd? Also wir drehen uns mit einer irren Geschwindigkeit und stehen noch immer da und fallen nicht runter. Alleine diese Phänomene, und das sind nur die ganz wenigen, ja, die, oh, das ist schon gewaltig. Und dass es dann manchmal Menschen, und das so jetzt, ich meine, das ist ja so, dass die Erde rund ist, obwohl manche es schon gibt, die sagen, nein, die ist doch flach, es gibt ja auch solche Tendenzen, auch in unseren Reihen spannenderweise. Aber wir gehen davon aus, sie ist rund, wir wissen, dass sie rund ist. Da zu glauben, dass das irgendwie so zufällig existent geworden ist und dass da keiner sich überlegt hat, was dabei erscheint, mir schwer, weil wie viel muss sich verändern in diesem komplexen Gefüge, dass es auseinanderfällt? Ich bin froh, dass ich heute einen Biologen habe bei mir, weil dann kann ich den immer wieder fragen, das ist gut. Da kann mir nichts mehr passieren, dass ich was behaupte, was nicht richtig ist. Aber korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage. Aber ich denke, dass es nur Millimeter oder nur wenige Bruchteile von Gewicht ist, das ich verändern müsste, damit das komplette System aus den Fugen gerät, dass ich plötzlich nicht mehr auf der Erde stehe, sondern in die Weltall verschwinde. Ich brauche eine irre Energie, um abzuheben überhaupt von diesem Planeten. Ja, um da aufzuspringen, das geht ja noch. Aber dann in die Luft zu gehen und dann vielleicht dann da oben zu bleiben, das erfordert ja immense Energien. Also all diese komplexen Dinge, es ist schon schwer zu glauben, dass das von selber entstanden ist, finde ich. Und ich bin auf den Film vom Stober gespannt, bei der Konferenz. Es wird sicher sehr interessant werden, den anzusehen. Übrigens, so viel ich weiß, nur als Information, ich glaube, Bogenhofen macht eine Videoübertragung. Fragt einmal nach, für die Geschwister, die jetzt nicht nach Wien fahren können oder wollen, könnte Sinn machen, nach Bogenhofen zu fahren, zumindest im Rahmen des Gottesdienstes, soweit ich weiß, wird er übertragen. Aber ich bin mir nicht sicher, aber fragt mal nach. Ich habe da was Leuten gehört. Entschuldigt diesen kurzen Ausflug. Hebräer 11. Schauen wir mal Hebräer 11. Ich bitte euch, der Text wurde ja von der Gabi gelesen. Hebräer 11. Und dort den ersten Vers, weil dort habt ihr im ersten Vers eine Definition des Begriffes Glauben, die vielen von euch sicher bekannt ist. Ich lese zuerst nach der Elberfelder Übersetzung und dann nach der Neuen Leben Übersetzung. Der Glaube aber ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugsein von Dingen, die man nicht sieht. So lautet der Text in der Elberfelder. Also der Glaube ist eine Wirklichkeit dessen, was man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die man nicht sieht. Das heißt, ich bin von etwas überzeugt, was ich nicht sehe. Was könnte sein? Helft mir jetzt. Elektrizität. Manchmal siehst du von Funken oder du hörst sie surren, wenn du unter der Hochspannungsleitung bist. Ja, dann hört man schön surren, das ist ganz interessant. Und ich habe immer wieder Angst, dass plötzlich so ein Kabel sich löst, wenn ich drunter stehe. Was könnte es noch sein? Was sehen wir nicht, sind aber überzeugt, dass es existiert und sagen, wir wissen, dass das da ist. Gibt es noch irgendetwas, was euch einfällt? Sauerstoff. Genau. Weil sonst würden wir jetzt nicht alle da sitzen mit offenen Augen, nicht? Und einander hören und spüren. Fällt dir noch etwas ein, was du nicht siehst? Oder du
das heutige Mittagessen.
Meins existiert, das weiß ich. Ein Teil habe ich sogar mit. Also meine Frau, besser gesagt. Gibt es noch etwas?
Der Wind.
Der Wind. Du spürst ihn.
Ja. Die Bäume.
Genau, du siehst ihn. Also es gibt schon einige Dinge, die wir wahrnehmen, also im Sinne wahrnehmen, dass wir sie nicht sehen, aber sie sind da, wir wissen, dass sie existent sind. Das Neue Leben übersetzt den Text, also gibt ihn so wieder. Was ist nun also der Glaube? Es ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird. Und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Das ist sehr gut übersetzt, sehr kräftig, griffig, gefällt mir. Wenn wir jetzt anhand von 4 Geschichten uns das Thema Glaubens nähern, dann möchte ich aus jeder dieser Geschichten so für uns wesentliche Dinge versuchen herauszunehmen, die uns helfen können, neu über unseren persönlichen Glauben auch nachzudenken. Und die erste Geschichte, die ich mit euch mir ansehen will, ihr könnt sie gerne aufschlagen, aber ich gehe davon aus, dass die meisten sie gut kennen, ist 1. Mose Kapitel 3. Was steht dort? Wer weiß es? Quizfrage. 1. Mose 3. Genau. Sündenfall, Adam und Eva. Und ich möchte von euch, und das machen wir etwas ganz, das ist ja das Angenehme hier in dieser Runde hier, da muss ich ja nicht nur vorne stehen und reden, sondern ich darf ja mit euch in Dialog treten und das macht das Ganze noch spannender und die Gefahr, dass ihr einschlaft, ist auf ein Minimum reduziert. Was sind für euch persönlich zentrale Aussagen zum Thema Glauben in dieser Geschichte? Wenn ihr euch den Sündenfall vor Augen haltet, nicht, wo die Schlange beginnt mit der Eva zu sprechen und beginnt ihr Dinge zu vermitteln, wo sie dann letztlich den Adam mit hineinnimmt und wo dann diese ganze Geschichte ist, wo dann Gott den beiden begegnet. Wenn ihr das so durchlaufen lasst, wir können es auch gerne lesen, ich setze mal voraus, ihr kennt sie gut. Was sind für euch zentrale Aussagen zum Thema Glauben in dieser Geschichte? Ich bin voller Hoffnung. Also, was Antworten betrifft.
Ich sehe das Gegenteil. Ich sehe eben, dass es dieses Nichtzweifeln und dieses Wissen, Gott hat gesagt, und dann werden wir sterben, wenn wir es nehmen, dass das eben nicht da ist, in der Form sein sollte.
Okay, gut. Danke. Ich wiederhole es nicht, das haben Sie alle gehört. Schauen wir es uns mal an. Also das ist ein wichtiger Aspekt natürlich, ja, keine Frage. Ja. Also das ist diese Geschichte im 6 Versen, die Begegnung von der Schlange und der Frau. Und dann kommt ja der Teil 8 bis 21, wo Gott in Diskussion oder eigentlich in Dialog, Diskussion ist ein völlig falscher Begriff, in Dialog mit Adam und Eva tritt. Und ich habe an dieser, ich kann mich erinnern, ich habe vor einigen das erste oder das zweite, aber ich denke mit euch schon darüber nachgedacht, über die Pädagogik Gottes. Wenn nicht, dann mache ich es jetzt nochmals. In diesen 8 bis 21, in diesen Versen, habt ihr die Grundlage der Erziehungsmaßnahmen Gottes und bekommt ihr eine Blaupause, möchte ich schon sagen. Wirklich etwas Faszinierendes mitgeteilt, wie wir als Eltern unsere Kinder erziehen können. Ich finde das spannend. Grundlagen, nicht Ideen im Detail, aber Grundlagen. Und es beginnt damit, dass das Kind sich versteckt und wegläuft von den Eltern. Das kennen wir alle, vermute ich mal. Ja? Also wir kennen es, wir haben 3 Mädels, die jetzt alle schon so sind ungefähr. Also nicht was mich betrifft, aber was meine Frau betrifft. Und das kennen wir. Haben sie was getan, was falsch, verstecken irgendwie und ja, nicht auffallen und Ball flach halten und so weiter. Wir kennen das aus unserem eigenen Leben auch. Ja, das kennen wir auch aus unserem eigenen Leben. Und jetzt tritt Gott auf den Plan und stellt diese Frage, diese, wo bist du? Ja, die, ob du die Bibel kennst oder nicht, ich glaube, es gibt kaum jemanden, der sie nicht kennt, dass Gott diese Frage stellt. Wo bist du? Und es ist keine Frage des, ich weiß nicht, wo sie sich versteckt haben. Und ich kenne das Eltern ja auch, du weißt genau, wo dein Kind ist. Aber hast du schon mal probiert, du weißt, aha, mein Kind hat das Fenster, du weißt genau, das Kind hat die Scheibe eingeschlagen, versteckt sich jetzt da. Und jetzt ist es zwei Möglichkeiten. Ich erinnere mich immer dann an diese Geschichte, ich werde das nie vergessen, das hat sich so eingebrannt bei mir.
Wenn ich es euch schon erzählt habe, ihr wisst, ihr kennt es sicher noch nicht. Unsere Älteste damals, natürlich damals als Älteste, aber war ungefähr so, wir waren in Innsbruck, es war 5, 6 Jahre alt. Und es gab noch Kassettenrekorder. Ich erlebe meine Blüte, habe ich gehört. Und da gibt es auch Kassetten dazu. Und da gibt es so Bänder da drinnen. Und die sind ja mit diesen kleinen Fingern, die die Kinder noch haben, auch mit 5, 6, die kann man dann, naja, und dann kann man dann so ziehen daran. Ja? Und die werden immer länger und immer länger und immer länger. Und eines Tages, ich sitze in meinem kleinen, bescheidenen Büro, da kommt sie die Treppe des Hauses hinauf und ich schaue zufällig raus und sehe plötzlich, wie sie mit der Kassette in der Hand die Treppe raufkommt und die ganzen Bänder der Kassette, cool, gehen also mit ihr mit. Und ihr Gesicht hat 1000 Bände gesprochen. Ja, so richtig am Boden zerstört. Sondern, Papa, Hilfe! Und wie furchtbar. Und ich bin ein bisschen angespannt gewesen, warum auch immer, und habe in dem Moment gemerkt, jetzt könnte ich den größten Blödsinn machen, wenn ich laut werde, was hast du jetzt schon wieder angestellt? Ja? Und wenn ich ärgerlich werde, dann schaue ich auch sehr böse, hat mir meine Frau immer wieder gesagt. Ja, schau nicht so böse. Und in dem Moment hat mir wahrscheinlich der liebe Gott Besinnung geschenkt und ich bin hinunter zu ihr auf die Treppe, habe sie angeschaut, oh, was ist denn passiert? Naja, und da habe ich versucht, ihr mitzuteilen, das kriegen wir schon irgendwie hin. Und tatsächlich ist es uns gelungen, das Band wieder hineinzuziehen und so weiter. Aber was ich zum Ausdruck bringen möchte, ist, genauso, noch viel besser natürlich, also noch viel besser muss ich es formulieren, hat Gott sich dem Menschen genähert. Er wusste, was falsch gelaufen ist. Aber er liefert durch seine Art und Weise, wie er sich ihnen nähert, ihnen eine Möglichkeit, sich zu öffnen. Habt ihr das mal schon ausprobiert? Du weißt, da ist jemand schuldig geworden und bevor du mit dem eisernen Stab kommst, nehmen wir das Bild aus der Sabbatschule, bevor du mit dem eisernen Stab kommst, kommst du als Hirte oder wie auch immer benennen wollt und beginnst zu hüten und beginnst hier deinem Nächsten Verständnis entgegenzubringen, indem du eine Frage zum Beispiel stellst. Oder irgendwo damit etwas zeigt, ich bin da für eine Lösung. Weil Fakt ist, und sind wir uns ganz ehrlich, der Schuldige weiß immer, dass er schuldig ist. Ich muss es ihm nicht mehr sagen. Ich kann mich nicht erinnern an einen Fehler, den ich gemacht habe, wo ich nicht wusste, dass es ein Fehler ist. Es gibt manchmal, ich schließe es nicht aus, aufgrund von Geschwindigkeit oder von Hektik, was auch immer, dass ich etwas sage, mich erinnert, oder es muss mich jemand daran erinnern. Aber das ist eher im einstelligen Prozentbereich, dass das passiert. In der Regel wissen wir, was wir falsch machen. Und es drückt uns auch. Und wie schön und wie gut ist es, wenn dann jemand kommt und uns nicht mit Vorwurf begegnet, sondern durch seine ganze Sprache, durch seine ganze Körpersprache, und da fängt es eigentlich an, und signalisiert, ich bin für dich da. Puh. Das ist so dieser Moment, wo plötzlich jemand feurige Kohlen auf deinen Haupt schüttet, könnte man sagen. Aber zugleich dir die Chance gibt, dich zu öffnen. Und das ist genau das, was da passiert. Sie beginnen mit Schuldzuweisungen, keine Frage, das wissen wir alle. Schuld ist die Schwester, Schuld ist der Bruder, Schuld ist der Mann, Schuld ist die Frau, Tante, Opa, Onkel, Geschichte, Vergangenheit, Lehrer, wurscht. Ich sicher nicht. Kommt gar nicht in Frage, dass ich schuld bin. Das sind die Umstände. Fakt ist, dass der liebe Gott durch die Art, wie er den Menschen begegnet, eine perfekte Grundlage liefert, ihm zu vertrauen. Obwohl sie ihm zuerst misstraut haben. Das gefällt mir an dieser Geschichte so gut. Er schafft ihnen eine Grundlage, wo sie an die Gnade Gottes glauben können. Wo sie ihm vollkommen und
hingebungsvoll sich zuwenden dürfen. Nur damit schafft er das. Oder wie schreibt das Ellen White in dem Büchlein Der Weg zu Christus? Und sie schreibt es gleich im ersten Kapitel: nur die Liebe führt Menschen dazu, dass sie von Sünde überzeugt werden. Sonst nicht. Du kannst Argumente liefern, richtig, falsch, wir können Bibelstunden halten, bis die Sonne untergeht. Aber wenn nicht dieses Verständnis Gottes, diese Liebe, Hinwendung Gottes zum Menschen da ist, ist das alles Schall und Rauch. Kannst du das alles vergessen. Und ich behaupte, das betrifft nicht nur die Erziehung von Kindern, sondern auch der Umgang mit den Tieren. Das behaupte ich genauso. Dass die Tiere das genauso benötigen. Ob es mein Hund ist, meine Katze ist, wie auch immer nicht. Ich denke, dass der liebe Gott hier in dieser ersten Geschichte, die ich euch hier vermitteln möchte, ist, dass er uns deutlich macht, du kannst mir vertrauen, ganz gleich, was du getan hast. Und das ist das, was ich mir wünsche, dass wir das einander vermitteln. Ganz gleich, was jemand in seinem Leben getan hat, wie tief er gefallen ist, dass wir ihm die Chance geben, dass ich ihm zumindest die Chance gebe, durch mein Verhalten aus dieser Tiefe hervorkommen zu können. Ob er sie nutzt, das ist ein anderes Thema. Versteht ihr? Wenn er sie nicht nutzt, dann muss ich mir nicht den Vorwurf gefallen lassen, ich hätte es nicht von meiner Seite probiert, ihm zu helfen. Versteht ihr? Das ist der Punkt. Und das ist schwierig. Vor allem, wenn du dann verletzt wirst. Wenn du körperlich oder auch seelisch verletzt wirst, ist das schwierig. Noch so eine Haltung zu offenbaren. Das schüttelst du nicht aus dem Ärmel. Dazu brauchst du absolutes Vertrauen in deinen Gott. Und deshalb glaube ich, dass genau das der Schlüssel ist, damit wir das unseren Mitmenschen zukommen lassen können. Wie ist mein Vertrauen in meinen Gott? Glaube ich an einen Gott, der mich aus dem Sumpf herausgezogen hat? Glaube ich wirklich, dass ich im Sumpf war? Und dass ich einen Gott habe, dem ich absolut vertrauen kann. Absolut. Dass dadurch, dass diese Geschichte auch das Gottesbild sich verschoben hat, das wissen wir alle. Aber Gott hat dieses Bild durch sein Verhalten wiederhergestellt. Und Jesus ist das beredte Beispiel dafür. Überlegt mal, wie weit Jesus gegangen ist, um uns zu vermitteln, dass wir ja Gott vertrauen können, was er bereit war, auf sich zu nehmen, damit wir sagen, wir vertrauen dir. Was er alles anstellen musste, damit wir lernen zu glauben. Denn eines ist für mich fix geworden. Ohne Jesus, ohne diese ganze Geschichte auf Golgatha, ohne sein Leben, all das, was er getan hat, es gäbe keinen Glauben. Woran? An irgendetwas. Das gäbe es nicht. Gott tut und macht den ersten Schritt. Das ist für mich ein ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Wenn ich zur zweiten Geschichte komme, die auch sehr bekannt ist, dann eröffnet sich für mich hier ein neuer, interessanter Aspekt im Zusammenhang mit dem Glauben. Also hier habe ich mal diesen Aspekt gehabt, dass ich einen Gott habe, der mir in einer Weise begegnet, wo ich dem absolut vertrauen kann, der eine Grundlage schafft, ihm absolut zu vertrauen, dass er es gut mit mir meint. Nur gut mit mir meint. Und erlaubt mir diesem Kreis zu sagen, ich habe das vor 300 Tagen gelesen, Ellen White schreibt, ich habe es gelesen im Buch Maranatha, ich muss irgendwann zwischen 1. und 5. April, könnt ihr mal nachlesen, ich glaube im Buch Maranatha war das, sie schreibt: Wenn wir wüssten, wie unsere Geschichte ausgeht, dann würden wir den gleichen Weg wählen, den Gott mit uns wählt zu gehen. Auch die Schwierigkeiten, die wir haben, die Probleme, die wir haben, Gebete, die nicht beantwortet werden, wir würden es genauso tun, weil wir wüssten, wie der Weg ausgeht, wenn wir sehen könnten, wie Gott uns führt. Das ist auch ein interessanter Aspekt. Zweite Geschichte. Erster Buch Mose 22. Was steht dort? Wenn es um Glauben geht. Relativ aufgelegt, die Geschichte. 1. Mose 22. Da hast du eine klassische Vater-Sohn-Beziehung, möchte man fast meinen. Ja. Das ist diese durchaus fantastische Geschichte, man möchte fast schon sagen, die fantastische Geschichte von Abraham und Isaak. Und sie ist deswegen so heraus, so spannend, diese Geschichte, weil auch da wieder könnte man sehr viel über Erziehung herausholen, weil Isaak zu dem Zeitpunkt keine 5 Jahre alt war. Das war keine 5 Jahre alt. Wenn ihr Details der Geschichte anseht, geht mal her mit mir durch und schauen wir uns einige Aspekte an. 1. Mose 22. Es geschah nach diesen Dingen, da stellte Gott den Abraham auf die Probe und er sprach zu ihm, Abraham, und er sagte, hier bin ich, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und ziehe hin in das Land Moria. Und er opferte ihn, und opfer ihn dort als Brandopfer, auf einem der Berge. Also das ist ja schon einmal, wir wissen nicht, gar nichts, was Abraham gedacht hat, wie er gefühlt hat, das wissen wir alles nicht. Wir wissen, wie er vorher manchmal agiert hat. Nicht Sarah ist meine Schwester und so weiter, und so Halbseiten, die Geschichte ist er durchlaviert da und so. Das wissen wir alles. Da wissen wir sogar teilweise, was er sich gedacht hat. Hier bekommen wir keine Information, also nur die Aussage, da machte sich Abraham früh am Morgen auf. Offensichtlich hat Abraham zu diesem Zeitpunkt bereits einen Punkt in der Beziehung mit Gott erreicht, wo er gar nicht mehr viele Fragen gestellt hat. Das war offensichtlich für ihn klar, da spricht Gott mit ihm und er fordert von ihm etwas, was ja normalerweise entgegengesetzt dem Willen Gottes ist, weil Gott kein Menschenopfer fordert, aber okay, ich mach's. Dankbar fürs Neue Testament müssen wir sein, weil dort bekommen wir dann interessante Aspekte geliefert, weshalb Abraham es getan hat. Bleiben wir noch hier. Weil ich sagen wollte, der war keine 5 Jahre alt. Ich stehe das Alter natürlich nicht da. Sattelte seinen Esel, nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Da sagt der Abraham seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel hier, ich aber und der Junge wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer. Und was macht er damit? Und legte es auf seinen Sohn Isaak. Und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer. Jetzt, er nimmt das Holz für das Opfer und legt es in die Hand. Legt es auf den Isaak drauf. Jetzt glaube ich nicht, dass er es auf den Rücken draufgelegt hat und ihn dann geschleppt hat. Also, wie viel Holz ist denn das? Also ich glaube nicht, dass das so 2 30er-Scheitel sind. Das muss schon ein bisschen ein Holz gewesen sein. Also der hat schon was zum Tragen gehabt. Jetzt nimm den Tobias und leg ihn mal so. Ja? Und ich glaube schon, dass er durchaus... Aber, ich glaube, mit dem Größeren wird es ein bisschen leichter werden. Ja, wie alt ist er? Ich gehe sogar davon aus, dass der noch älter war, der Isaak. Ja. Also ich schätze ihn als ein Teenager. 15, 17. Älter nicht, aber in dem Bereich bewege ich mich jetzt. Gedanklich. Und ich bin ziemlich sicher, dass wir da auf gutem Boden sind. Ja. Ich habe jetzt nicht nachgelesen, was Ellen weiter dazu sagt, aber ich weiß ungefähr so sinngemäß, dass sie das irgendwie auch in die Richtung äußert. Ohne ein Alter zu nennen. Fakt ist, er nimmt ihn und dann kommt der Isaak zu seinem Vater und sagt, mein Vater, dann sagt er, da bin ich, mein Sohn, das Feuer ist da, das Holz ist da, wo ist das Schaf? Und Gott und Abraham sagt, Gott wird sich das Schaf schon aussuchen, mein Sohn. Sie gingen beide miteinander, sie kamen an den Ort, Abraham baute dort den Altar, schichtete das Holz auf, da hört er schon, er schichtete das Holz auf, das ist ja nicht wenig gewesen. Ja, und dann kommt, band er seinen Sohn Isaak, legt ihn auf den Altar oben auf sein Holz. Isaak hat in dem Moment genau gewusst, was passiert. Er ist das Opfer. Ich meine, wie muss diese Erziehung ausgesehen haben, dass der Isaak auch hier offensichtlich nicht viel diskutiert hat mit Abraham? Wie muss der Isaak dem Abraham vertraut haben? Es gibt nichts Schöneres für Eltern, erlaubt mir das so formulieren, zu wissen, wie dein Kind dir vertraut. Und wie muss Abraham Gott vertraut haben, dass der genau weiß, was er tut. Also diese Beziehung da, diese Dreiergeschichte, das ist so faszinierend. Das kriegst du nicht in den Kopf hinein als Vollständiger, wirklich nicht. Es ist unwahrscheinlich, aber es zeigt mir etwas, wozu Glauben einen Menschen befähigt. Es befähigt dich nicht nur wirklich die Stimme Gottes wahrzunehmen, er zu erkennen aus all den Stimmen, die um dich herum sind, genau wahrzunehmen, das kann nur von Gott kommen. Es befähigt dich genauso, Eltern zu sein, die den Kindern etwas vermitteln, das denen wieder Vertrauen schenkt in dich als Eltern. Das ist wunderbar. Dass deine Verbindung mit Gott also offensichtlich essentiell ist für deine die Erziehung deiner Kinder. Offensichtlich. Ja. Das eine bedingt das andere. Ja. Also ist so, also da steckt viel drinnen, das Thema ist nicht Erziehung. Und dann haben wir diesen Text im Römerbrief genauso wie im Hebräerbrief. Wir sind in 11, ich vermute, mancher wird vielleicht noch 11 noch aufgeschlagen haben. Und da heißt es doch in Kapitel 11, Vers 8. Durch den Glauben, Hebräer 11, gehorchte Abraham, als Gott ihn aufforderte, seine Heimat zu verlassen und in ein anderes Land zu ziehen. Und dann erreichte er das Land und so weiter. Und Abraham konnte so handeln. Und dann wird das Kind eben geboren. Warte mal, das habt ihr jetzt verwendet. Und konnte Sarah aber ein Kind und so. Aber man glaubte, dass Gott sein Versprechen halten und er stammt das Ganze von diesem Mann und so weiter. Genau, wo habe ich das? So, und jetzt kommt 17. Durch den Glauben war Abraham bereit, Isaak als Opfer darzubringen, als Gott ihn auf die Probe stellte. Abraham, der Gottes Zusagen empfangen hatte, war bereit, seinen einzigen Sohn zu opfern, obwohl Gott ihm versprochen hatte, nur die Nachkommen Isaak sollen den Nachbezeichnen werden. Abraham ging davon aus, dass Gott Isaak wieder zum Leben erwecken konnte, wenn er gestorben war. Und das unterscheidet jetzt den Abraham von wem?
Vom Adam. Warum? Als Adam die Eva vor sich stehen sieht, teilte wieder das Schicksal und glaubte nie, dass Gott ihm eine neue Frau schaffen kann.
Er glaubte, dass er den Isaak aus den Toten auferwecken kann. Noch dramatischer für mich. Weil Adam wusste ja, dass Gott der Schöpfer ist, der mit eigenen Händen geformt hat. Das wusste er hundertprozentig. Aber das konnte er offensichtlich, obwohl er einen direkten, der hatte einen direkten Kontakt. Aber Abraham glaubte Gott, obwohl er keinen direkten Kontakt von Angesicht, gut, er hatte ihn schon, doch, hatte ihn ja, das Sarah gehabt, keine Frage. Aber das war anders als da im Paradies, das war ja noch viel intimer, viel enger im Paradies, als es dann später beim Abraham war. Und dieser Abraham glaubt, dass es möglich ist, wenn er den Isaak jetzt opfert, Gott wird ihn aufwecken. Und das gab ihm diese offensichtliche Souveränität, dorthin zu gehen und das zu tun. Und deshalb ist Abraham der Glaubensvater aller. Galater 3. Auch von dir und von mir. Weil er einen solchen Glauben hat. Und deshalb heißt in 1. Mose Kapitel 15, Vers 6, das rechnet dem zur Gerechtigkeit. Deswegen dient der Glaube des Abrahams so als Vorbild für uns alle. Weil er so tiefgehend ist und weit über den Tod hinausgeht. Das macht das Ganze so faszinierend. Diese Geschichte von Abraham und von Isaak. Das heißt für mich, dass Gott durch den Glauben eine so innige Beziehung mit mir pflegen will, die es mir möglich macht, ihm absolut zu gehorchen. Glaube und Gehorsam sind Zwillinge, die du nicht trennen kannst. Sobald du die trennst, ist es wertlos. Das ist wie eine Münze, die wir haben und auf der einen Seite nicht bedruckt ist, wird kein einziger hier in Österreich diese Münze dir abnehmen, dafür dir Brot geben. Niemand. Weil er weiß, die Münze ist nichts wert, die ist nur auf einer Seite bedruckt. Und somit ist Glaube ohne Gehorsam nichts wert. Gehorsam ohne Glaube ist, vergiss es. Und der Aspekt der Liebe hält das Ganze zusammen. Das gehört zusammen. Versteht ihr? Das gehört zusammen. Und dann habe ich noch zwei Geschichten, die ich ganz kurz zusammenfasse, weil die Zeit vorangeschritten ist. Die eine Geschichte ist diese bekannte Geschichte in Markus 2, wo diese vier Männer kommen und mein Haus zerstören. Wirklich wahr. Die machen mein Haus kaputt. Ihr müsst euch mal vorstellen. Nicht alles voll, Menge voll, alles zuck, zuck, zuck. Und dann denken sie, pass auf, das hält mich nicht davon ab. Vielleicht kannten die den Hausbesitzer. Es war niemand von den Vieren. Und der Gelähmte, der da getragen worden ist, der war sicher auch nicht der Hausbesitzer. Weil er wäre drin gewesen. Die zerstören das Haus. Die machen dein Dach kaputt, Bernd. Ich meine, das ist ein No-Go. Das war denen egal. Es war ihnen egal. Das ist völlig egal. Wichtig ist, dass der dort runterkommt. Und vielleicht hat der insistiert, der Gelähmte, und hat gesagt, ich will zu Jesus. Koste es, was es wolle. Ich will da rein. Aber weshalb wollte er rein? Weil er felsenfest von etwas überzeugt war. Oder eigentlich, er wollte etwas. Was wollte er? Was wollte er von Jesus? Bitte? Ich denke, dass das Thema der Vergebung noch vordergründiger war. Das wird für mich dadurch deutlich, dass nämlich das Erste, was Jesus sagt, ist, dir sind deine Sünden vergeben. Und dann, und ich bin wieder dankbar, wenn du das dann bei ihm weiter liest, dann wird dir richtig warm ums Herz, weil als er diese Worte hört, dir sind deine Sünden vergeben, war er selig. Und dann fragt euch Jesus diese Frage, was ist schwerer? Zu sagen, dass er gehen soll oder zu sagen, die Sünden sind vergeben? Was ist schwerer? Und meine Antwort wäre gewesen, es ist viel schwerer zu sagen, geh. In Wirklichkeit ist es viel schwerer zu sagen, deine Sünden sind vergeben. Weil jemand zu sagen, dass er gehen soll, ist deswegen einfacher, weil das muss er nicht unbedingt wollen. Aber Sündenvergebung ist etwas, was ich wirklich will. Ich muss es wirklich wollen und dann wird mir Gott vergeben. Nur wenn ich es wirklich will. Weil denkt an die Heilungen, die Jesus vollbracht hat. Sei es von den 10, die er da, was waren die 10, was konnten die nicht? Helft mir schnell, ich bin kurz ein Aussetzer. Wo nur einer dann zurückgekommen ist.
Aussätzige.
Danke. Die 10 Aussätzigen. Nur einer kam zurück, hat sich bedankt. Ja, da waren alle 10 geheilt. Deswegen behaupte ich jetzt, dass das Vergeben von Sünden viel schwieriger ist. Es braucht meine innerste Haltung und Überzeugung. Ja, ich will geheilt werden von Schuld und Sünde. Ja, ich will es. Und deshalb verstehe ich heute, warum Ellen White so häufig davon spricht, dass wir darum ringen sollen. Auf den Knien darum ringen sollen, dass wir, wenn wir merken, da ist was, frei zu werden und erst aufhören sollen, wenn wir die innere Sicherheit haben, danke, jetzt habe ich Vergebung erlebt. Das ist sehr interessant. Aber es ist dieser Wille, der mit dem Glauben hier jetzt gepaart wird. Das ist der Wille, die entscheidende Macht im Leben des Menschen, sagt er weit im Weg zu Christus. Es ist dieser Wille und Glaube, die zwei. Nicht ich nur allein, ich will glauben, sondern ich will bei Jesus sein, weil ich weiß, er ist der Einzige, der mir helfen kann. Und koste es, was es wolle. Dann soll ich dem die Dachreparatur nachhauen. Das ist mir völlig wurscht, aber ich weiß, ich bin gesund. Das ist mir viel wichtiger. Und die letzte Geschichte, und das ist für mich dann die zentralste Geschichte, das ist diese bekannte Geschichte mit dem Nikodemus natürlich, wo dieser Mann zu Jesus kommt und Jesus ihm dann diese Geschichte erzählt aus der Wüste, wo diese Schlange erhöht wird. Und überlegt euch mal dieses Bild bitte. Als Jesus dieses Bild vor Augen ihm malt, dem Nikodemus, der das kannte, stell dich mal bitte diese Situation in der Wüste vor. Habt ihr schon mal eine Zeltstadt gesehen von 2 Millionen Menschen? Also wer mal auf einem Campore war, nicht Campore bekannt, ja? Wer auf einem Campore war, und ich war auf einem mit meiner Frau, mit David waren wir auf einem Friedensort damals, 2001. Das wird schon unübersichtlich, das waren 1800 Leute. Ich rede von 2 Millionen. Ich habe ein Bild gesehen von einem Flüchtlingslager an der Grenze zu Syrien. Irre. Irre. Das waren auch knapp nur 500.000, 600.000. Wir reden von 2 Millionen Menschen. Zeltlager. Und dann sagt Gott zu Mose, richte eine Schlange in der Mitte des Lagers auf. Das war jetzt kein Hochhaus, das er da hingestellt hat. Und jeder, der von der Schlange gebissen wird, der dorthin schaut, der wird gerettet werden. Der da draußen war, als die Schlangen da von außen gekommen sind, der hat das nicht gesehen da drinnen. Also, mit seinen Augen wirklich gesehen. Aber er wusste, ich muss nur in diese Richtung schauen. Und in dem Moment bin ich gesund. Das ist das, was Jesus versucht, ihm zu vermitteln. Und das, was uns heute von ihm sagt, und so wie Mose in der Wüste die Schlangen erhöht hat, so wird der Menschensohn erhöht werden. Heute, 2000 Jahre später, wir waren nicht dabei. Könnte jemand sagen, ja, das ist gut, für die Jünger war es klar, die haben Jesus erlebt, die haben das ehrliche Auferstandene vor sich gesehen. Denkt an den Thomas, nicht mit den Nägelmalen. Und was sagt Jesus zu ihm? Wer ist seliger? Versteht ihr? Der glaubt und nicht sieht. Damit spricht er uns etwas zu heute. Heute, 2018. Da werden wir jünger. Da spricht er uns etwas zu. Er spricht uns eine größere Seligkeit zu, weil wir etwas glauben, was über 2000 Jahre zurückliegt. Aber wir glauben, dass damals etwas passiert ist, was für mein und dein Leben entscheidend ist. Was uns ewiges Leben garantiert. Glauben wir das, ist die Frage. Nur glauben wir das. Und deswegen ist Glauben etwas, was bedeutet, hinaufzuschauen. Nicht auf meinen Bauchnabel. Nicht ich bin wichtig. Jesus ist wichtig. Jetzt habe ich das Gespräch mit meiner Tochter die Woche geführt. Und ich komme in die Schlussgerade. Ich bin kurz vor der Ziellinie jetzt. Und in dem Gespräch ist mir etwas aufgegangen, uns beiden eigentlich. Die Sorgen, die wir oft haben, wir haben sie häufig deshalb, weil wir sehr auf uns selbst fixiert und fokussiert sind. Und wenn wir lernen zu überlegen, wozu tun wir das, was wir tun, und mit der Bereitschaft tun wir es doch für unseren Nächsten, ob es unser Partner, Kinder, Nachbar, Freund, Arbeitskollege, Kollegin, wurscht, dann verändert sich etwas in uns. Ich tue es nicht nur für mich, um warum auch immer, ich tue es für jemand anders. Verändert etwas. Das hat bei meiner Tochter etwas verändert. Das hat, siehst du, über das habe ich noch gar nicht nachgedacht, sagt sie zu mir. Das hat mir jetzt geholfen. Spannend. Sehr spannend. Was ich damit ausbringen möchte, ist, Glauben ist nicht etwas zu vermuten, etwas zu meinen, etwas anzunehmen. Glauben ist nicht, sein Denken auszuschalten und schon gar nicht, sich etwas anzumaßen. Glaube ist, demütig und voller Hingabe darauf zu vertrauen, dass Jesus mich wirklich erlöst hat und sich als der Letzte über dem Staub erheben wird, wie die Bibel es sagt. Glauben ist unbedingt daran festzuhalten, dass Jesus durch den Heiligen Geist absolut in der Lage ist, aus dir und mir Menschen zu formen, die sein Bild widerspiegeln. Glaube ist, nie einen Zweifel mehr daran aufkommen zu lassen, dass es Gott immer nur gut mit uns meint und immer nur das Beste für uns will. Dass wir manchmal ringen, kämpfen, ja. Und es kann schon sein, dass der eine oder andere Zweifel kommt. Kämpfe dich durch diesen Nebel durch. Denn sei dir eines bewusst, keiner von uns ist gerne im Nebel dauerhaft unterwegs. Entweder klare Nacht oder klarer Tag. Und wenn du einen Nebel der Zweifel hast, dann bitte kämpfe dich da durch. Verharre nicht im Nebel, sondern schau, dass du rauskommst, so schnell als möglich. Und wenn du auf die Knie gehst, und ich weiß, das sind so diese Allgemeinplätze, beten, Bibel lesen. Ich weiß, dass man das nicht mehr gerne hört. Meine Lieben, habt ihr bessere Lösung? Dann sagt sie mir. Die Bibel ist das Wort Gottes, das lebendige Wort Gottes. Und es ist genau das, und ich kehre zurück zu dieser Knie.
zu dieser kurzen Sequenz, die wir gestern da hatten. Da ist ein Wesen, da ist ein Gott, der sagt, und das Ding ist da. Der muss nichts formen, der macht keine Maschine dazu, der spricht nur, und es passiert.
So einen Gott habe ich. Hast du ihn auch? Glaubst du an diesen gleichen Gott wie ich? Lasst uns miteinander an diesen Gott glauben. Und deshalb, die Bibel, das Gebet, wer eine bessere Lösung hat, ich bin gerne froh, sie anzunehmen. Ich bin sehr gerne da bereit, sie anzunehmen. Und bis dahin, das ist es für mich. Ich wünsche euch Gottes Segen, im Glauben voranzugehen. Amen. Amen.
Lieber Vater im Himmel, von Herzen danke, dass du uns durch unseren Heiland die Möglichkeit geschenkt hast, zu glauben. Und nicht irgendwie, nicht mit Vermutungen, mit Annahmen, sondern dass wir glauben dürfen, dass unser Heiland uns nicht nur erlöst und befreit hat, sondern dass uns auch die Möglichkeit gibt, festzustehen im Glauben, treu zu bleiben, gehorsam zu sein. Und zugleich aber auch liebevoll und hingebungsvoll. So schenke uns auch für die Woche, die nun vor uns liegt, diesen tiefen Glauben an diesen wunderbaren Heiland und an dich, unseren Vater im Himmel, an den Schöpfer, der alles für uns getan hat und weiterhin tut. Ich danke dir, dass du uns begleiten wirst, nicht nur heute am Sabbat, sondern auch in diese Woche hinein. Amen.
Amen. Amen.